Ja, machen wir weiter. Jesus hat noch viel zu sagen in dieser Bergpredigt und wir werden einfach einsteigen und den Text zusammen lesen. Schlag mit mir auf, Matthäus 5, die Verse 27 bis 32. Das wird uns heute beschäftigen. Matthäus 5, 27 bis 32. Dort sagt Jesus: Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Wenn aber dein rechtes Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand dir Anlass zur Sünde gibt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Es ist aber gesagt, wer seine Frau entlassen will, gebe ihr einen Scheidebrief. Ich aber sage euch, jeder, der seine Frau entlassen wird, außer aufgrund von Hurerei macht, dass mit ihr Ehebruch begangen wird. Und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Das ist Jesu eindrückliche Botschaft an Menschen damals und auch an uns heute. Bis vor ein paar Wochen, da war mir folgender Name völlig unbekannt. Dominik Strauß-Kahn oder auch DSK genannt. Dominik Strauß-Kahn war der Leiter vom Internationalen Währungsfonds und war Präsidentschaftskandidat in Frankreich und hatte gute Chancen, Nicolas Sarkozy abzulösen als Präsident. Nur Dominik Strauß-Kahn ist eingegangen in die Nachrichten als ein Mann, der keine Kontrolle hatte über die Begierde, die in ihm war. Er hat diese Begierde ausgelebt und wir wissen nicht, was geschehen ist, aber der Vorwurf steht im Raum, dass er ein 32-jähriges Zimmermädchen in einem New Yorker Hotel angegangen und missbraucht hat. Dieser Mann steht jetzt am Pranger der Presse als ein Mann, ein Ehebrecher, ein Vergewaltiger, ein Unzüchtiger und in der amerikanischen Gerichtslandschaft wird er präsentiert als ein richtig übler Mann. Und vielleicht schauen wir auch auf diesen Mann herunter und denken, Mensch, wie arm ist dieser Mann. Der hatte diese Begierde und hat sie ausgelebt. Und jetzt kommt Jesus hier rein in diese Botschaft und in diesen Tatbestand und sagt, Leute, Dominik Strauß-Kahn hat sich vielleicht versündigt und Fehler begangen. Aber Jesus definiert eine Moral, die viel tiefer geht als, wir haben solche schlimmen Dinge nicht getan. Und Jesus möchte genau da die Menschen anrühren. Diese Pharisäer und Schriftgelehrten, deren Frömmigkeit sich nur davon ableitete, was sie getan und was sie nicht getan hatten. Und wir haben es letzte Woche ja schon gehört, darüber, dass gesagt ist, du sollst nicht töten. Und jeder kam zu Jesus und sagt, ich habe noch niemanden umgebracht. Und Jesus sagt, Moment, auch der Mord im Herzen und der Ärger im Herzen ist schon Mord. Und hier stehen wir jetzt und denken, Mensch, sowas wie Dominik Strauß-Kahn oder Jörg Kachelmann, das habe ich noch nicht gemacht. Und dann sagt Jesus, pass auf, darum geht es nicht, was du getan hast, sondern es geht um etwas viel Tieferes. Ich glaube, die Botschaft von heute, 2000 Jahre alt, ist aktueller wie niemals zuvor. Und man könnte fast denken, Jesus lebt in unserer Zeit. Aber das Problem des Menschen, und das müssen wir in der Bibel erkennen, ist immer das Gleiche. Und es ändert sich nicht. Und ich glaube, der Text von heute ist noch viel mehr relevant für unsere Zeit. Wir leben in einer sexualisierten Gesellschaft, wo Ehebruch hoffähig geworden ist. Ehebruch ist etwas ganz Normales. Und wir wollen uns jetzt mal anschauen, was Jesus zu sagen hat zu diesem Thema. Wie ich schon letztens sagte, Jesus möchte die Frömmigkeit der Pharisäer aufdecken. und möchte ihnen zeigen, dass es nicht nur um den Buchstaben des Gesetzes geht, sondern um das Herz des Gesetzes. Jesus bezieht sich auf die Tradition oder die Überlieferung der Pharisäer, indem er gesagt hat, auch letzte Woche, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist. Und hier jetzt auch wieder, ihr habt gehört, dass gesagt ist. Und dann geht er darauf ein und hier haben wir jetzt eine Überlieferung. Und das war nicht nur gesagt, sondern das war sogar von Mose genauso aufgeschrieben. Du sollst nicht Ehe brechen. Das ist das 7. Gebot der 10 Gebote, die Gott Mose gegeben hat. In 2. Mose 20 und auch in 5. Mose 5 können wir das nachlesen. Du sollst nicht Ehe brechen. Und für die Männer damals war ganz klar, habe ich noch nie gemacht. Abgehakt. Gesetz erfüllt. Und wir können jetzt hier stehen und sagen, nein, ich habe noch nie die Ehe gebrochen. Die Frage ist nur, was bedeutet Ehebruch? Die Menschen damals haben darunter das verstanden, was es auch wirklich bedeutete, nämlich der Geschlechtsverkehr mit einem verheirateten Frau. Das bedeutete es im Gesetzbuch von Mose. Und auf diesen Gesetzesübertritt gab es die Todesstrafe, das kann man ganz deutlich lesen in 3. Mose 20, Vers 10. Dort steht, wenn jemand die Ehe bricht mit der Frau seines Nächsten, so sollen beide des Todes sterben, Ehebrecher und Ehebrecherinnen, weil er mit der Frau seines Nächsten die Ehe gebrochen hat. Also das war eindeutig. Für Ehebruch gibt es die Todesstrafe, so wie es für Mord letzte Woche ebenso die Todesstrafe gilt. Und die Menschen wussten ganz klar, das ist die Strafe. Und wir werden dieses Gebot bestimmt so nicht übertreten. Und Jesus möchte die Menschen und möchte uns auch abholen und uns ins Nachdenken bringen, was ist eigentlich Ehebruch? Und wie lebt ein Nachfolger Jesu den Standard, den er fordert? Geht es darum, einfach nur etwas nicht zu tun? Oder geht es um etwas viel Tieferes? Jesus sagt dann im weiteren Verlauf immer wieder, hier ist das, was man euch beigebracht hat, was ihr gehört habt, und hier ist das, was ich euch sage. Und dann beginnt er immer wieder, ich aber sage euch. Und wir haben hier die autoritativen Worte von Jesus, ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Also dieser Standard, der in dem 6. Gebot, in dem 7. Gebot zu finden ist, du sollst nicht Ehe brechen, der bleibt bestehen. Aber Jesus sagt, was das bedeutet. Es geht nicht nur um diesen äußerlichen Akt, diesen sexuellen Kontakt zwischen Mann und Frau, sondern damit ist etwas viel Tieferes gemeint. Und das Makabre ist hierbei bei der Frömmigkeit der Schriftgelehrten und Pharisäer. Sie nehmen das 7. Gebot und sagen, das haben wir eingehalten. Aber sie vergessen dabei, dass es ein 10. Gebot gibt, das sie dabei aber oft übertreten und ignoriert haben. Im 10. Gebot nämlich steht, du sollst nicht begehren deines nächsten Frau. Aber genau das haben sie getan. Sie haben zwar keinen Ehebruch begangen, aber in ihrem Herzen haben sie andere Frauen begehrt. Und so sind auch wir Männer immer wieder dieser Schuld schuldig oder diesem Übertritt. Wir wissen, okay, sexueller Kontakt mit einer anderen Frau ist etwas ganz Schlimmes. Das bringt Unheil über meine Ehe und über mein Ansehen und über meine Familie. Und das werde ich bestimmt nicht tun. Aber dass Jesus auch ein 10. Gebot hat, dass er will, dass wir es einhalten, das vergessen wir. Und Jesus verbindet diese beiden Gebote, das 7. und das 10. Gebot, und sagt, das gehört zusammen. Wir können nicht nach außen hin etwas leben und in unserem Herzen trotzdem jemand sein, der begehrt und der Lüste hat. Die Frage ist, wie gehen wir jetzt damit um? Die Pharisäer hatten eine ganz enge Sicht, was die sexuelle Sünde angeht, und doch eine ganz weite Sicht, was die sexuelle Reinheit im Kopf angeht. Und ich glaube, auch in unserer Zeit müssen wir in dieser Hinsicht aufpassen. Und besonders wir Männer, sind hier herausgefordert. Unsere Zeit ist voll mit Bildern von nackten Frauen in Werbung, in Fernsehen, in Internet und besonders auch im Sommer auf den Straßen, wenn die jungen Frauen mit ihren kurzen Hosen, genannt Hotpants, unterwegs sind, dann sind wir Männer in der Gefahr. Und in uns entsteht eine Begierde und ein Verlangen. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Was bedeutet das? Wenn Jesus hier sagt, dass jeder, der eine Frau ansieht, ist schon das Ansehen Sünde? Nein, denn er sagt weiter, der eine Frau ansieht mit dem Ziel, sie zu begehren. Das heißt, wir können nicht mit Scheuklappen durch die Welt laufen. Wir haben Augen und wir sehen Frauen und ich kann auch jetzt hier Frauen sehen, aber das ist nicht der Punkt, das Schauen, sondern das ist der Punkt, dass wir schauen und auf einmal entwickelt sich in uns ein Film und da machen sich Gedanken breit und da entsteht ein Begehren und eine Begierde und eine Lust. Und Jesus sagt, genau da ist das Problem. Nicht das einfache Schauen und manchmal auch das Bewundern von schönen Frauen, das Gott gewiss nicht verbietet. Die Frage ist, was machen wir damit? Ich möchte mal aus einem Buch vorlesen, da hat ein Autor ganz beeindruckend davon geschrieben, was es mit dieser sexuellen Lust auf sich hat. Und er sagt, Lust ist sexuelles Verlangen minus Ehre und minus Heiligkeit. Wenn wir Lust empfinden, berauben wir eine an für sich gute Sache. Sexuelles Verlangen, das hat Gott in Männer hineingelegt und auch in Frauen. Und es ist nicht verwerflich. Aber der entscheidenden Elemente, nämlich Respekt gegenüber anderen und Ehrfurcht gegenüber Gott. Lust ist ein ungöttliches und letztlich unstillbares Verlangen, das Gottes Gebote missachtet und Befriedigung sucht, die an Gott vorbeizieht. Gott sagt in den 10 Geboten, du sollst nicht begehren. Doch Lust sagt uns, dass wir das, was wir nicht haben, unbedingt brauchen. Lust begehrt das Verbotene. Lust greift mit unseren Augen, unserer Fantasie, unserem Körper nach dem, was Gott uns untersagt hat. Und hier müssen wir einfach mal innehalten und sagen, besonders wir Männer, wie viel haben wir uns schon schuldig gemacht in diesem Bereich? Und da braucht sich kein Mann freizusprechen von dieser Schuld, die wir auf uns geladen haben. Wir müssen begreifen, Jesus möchte nicht an unser Verhalten. Jesus möchte an die Reinheit unseres Herzens. Und er möchte dort beginnen, dich als Mann anzusprechen und deine Treue zu hinterfragen. Treue ist nicht die Abwesenheit von sexuellen Kontakten zu anderen Frauen. Treue ist nicht die Menge von Blumensträußen, die wir unseren Frauen nach Hause bringen, sondern Treue ist eine Sache des Herzens und der Gedanken und was wir damit machen. Und ich glaube, da müssen wir anfangen, uns zu hinterfragen. Es geht um die Verschmutzung unseres Herzens. Und der Hiob, ein frommer Mann, hatte sich nichts zu Schulden lassen und ich glaube, er wird für uns hier zum Vorbild. Was machen wir mit diesem Gebot, was Jesus hier sagt? Du sollst nicht begehren in deinem Herzen, wenn du eine Frau siehst. Denn wenn du das tust, dann hast du schon die Ehe gebrochen. Das Begehren im Herzen ist Ehebruch. So viel wollen wir schon mal festhalten. Aber der Hiob, er hat für uns ein ganz wichtiges Merkmal, das wir hervorheben wollen. Einen Bund habe ich mit meinen Augen geschlossen. Wie hätte ich da auf eine Jungfrau lüstern blicken sollen? Männer, schließt mit eurem Augen einen Bund. Und begreift, dass die Augen das Einfallstor sind für all die sexuellen Fantasien, die sich dann irgendwann breit machen. Und dann lebt in dieser Verpflichtung vor Gott, dass ihr nicht nach anderen Frauen gucken wollt. Dass ihr nur Augen haben wollt für eure Frauen. Das ist das, was Jesus hier sagt. Männer, seid treu und schaut nur auf eure Frauen. Dann, was macht Jesus dann weiter? Jesus ist denn noch lange nicht fertig mit dem, was er hier sagt. Er möchte uns nämlich in dieser Problematik von Ehebruch und Begehren im Herzen mit hineinnehmen in das, was das wirklich ist. nämlich Sünde. Sünde ist ja in unserer Gesellschaft ein Thema, was missachtet und verachtet wird. Und wer spricht schon noch über Sünde? Aber Jesus spricht über Sünde in aller Klarheit. Und wir schauen uns jetzt eine Kombination von Versen an, die ich krasser nicht in der Bibel finde. Nirgendwo finden wir eine heftigere Aussage über den Umgang mit Sünde, wie das, was Jesus dann macht. Nämlich hier, wenn dir dein rechtes Auge Anlass zur Sünde gibt, so reiß es aus. Wenn dir deine rechte Hand Anlass zur Sünde gibt, so hau sie ab. Denn es ist besser, dass du dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Hier haben wir ganz gewichtige Themen. Einerseits die Sünde und andererseits die Hölle. Und ich weiß nicht, wie dieser Vers auf dich wirkt. Ich saß gestern da und denke mir, Mann, geht das nicht einfacher? Wie bitte soll ich das erklären? Wie bitte soll ich das verstehen? Was meint Jesus, wenn er so etwas sagt? Was bedeutet das? Meint er das bildlich? Meint er das wörtlich? Was steckt dahinter? Ich meine, zeigt mir eure Hände. Und wenn ich in eure Augen schaue, ihr habt alle noch eure Augen und eure Hände. Habt ihr das also noch nicht gehorcht, was Jesus hier gesagt hat? Oder seid ihr noch nie in der Gefahr gewesen, mit euren Augen zu sündigen? Fest steht, das kann nicht wörtlich gemeint sein, sonst wären wir ja alle ziemlich ungehorsame Jesus-Nachfolger, die nicht tun, was er sagt, nämlich unsere Augen ausreißen. Abgesehen davon, dass ich gar nicht wüsste, wie ich das machen sollte. Ja? Aber was bedeutet das hier? Ich denke, Jesus möchte hier eines ganz klar darstellen. Wir müssen radikal sein im Umgang mit der Sünde. Und dann gebraucht er diese beiden Bilder, nämlich das Auge und die Hand. Fest steht, es kann nicht bedeuten, dass das die Problemlösung ist. Ich habe sie mal mitgebracht, ein Beil und einen Holzklotz. Und ich könnte ja jetzt meine Hand da drauf legen und draufhauen. Ja? Das ist das, was Jesus meint, dieses Bild. Nimm deine Hand und hau sie ab. Das Problem ist, dass ich dann noch eine andere Hand habe, mit der ich genauso weiter sündigen kann. Und wenn ich mein eines Auge raushole, habe ich immerhin noch ein anderes Auge, mit dem ich weiter Frauen anschauen kann. Das heißt, wenn ich das wörtlich nehmen sollte, müsste ich mich ganz beschneiden. Alle Hände, alle Augen, alle Füße ab. In Markus nämlich sagt Jesus, wenn dein Fuß dich zur Sünde verführt, so hau es ab. Jesus kann es nicht meinen, sondern es muss hier um etwas anderes gehen. Aber bleiben wir mal hier bei diesem Punkt. Ich habe vor einigen Monaten einen Film gesehen, der wurde gedreht und basiert auf einer Geschichte von einem jungen Mann, der war unterwegs in den Schluchten von Utah, das ist in Amerika, und er ist dort geklettert und an einem Punkt ist er in eine Schlucht abgestürzt und ein dicker Felsbrocken hat seine rechte Hand eingeklemmt. Und er war ganz allein in der Wüste von Judah. Und er konnte nicht entfliehen. Keiner wusste, wo er ist. Er hat auch niemandem Bescheid gesagt, wo er hingegangen ist. Und so versuchte er 5 Tage lang, sich aus dieser Lage zu befreien. Er hatte versucht, den Stein zu zerkleinern mit seinem Taschenmesser. Und das ging nicht. Er hatte versucht, sich irgendwie den Stein hochzuheben. Auch das war ein Problem. Und nachdem er 5 Tage lang da gerungen hat, fast verhungert, fast verdurstet, fast erfroren ist, hat er die einzige Möglichkeit gesehen, um noch am Leben zu bleiben, dass er mit seinem stumpfen Taschenmesser sich den Arm abgetrennt hat, alle Sehnen, alle Muskeln durchgetrennt hat. Dann war noch das Problem, dass der Knochen da war. Elle und Speiche musste er brechen. Und dann hat er sich auf den Weg rausgemacht aus dieser Schlucht. Und sein Arm ist dort geblieben. Und das ist genau das Bild hier, von dem Jesus schreibt. Wir sind auf dem Weg, unser Leben zu verlieren. Wir sind auf dem Weg in die Hölle. Dieser junge Mann, Aaron Lee Ransom, er wollte leben. Und deswegen hat er alles unternommen. Und deswegen hat er seine Hand abgetrennt, damit er leben kann. Und das ist das, was Jesus uns sagt. Wir wollen leben. Und wir wollen nicht in die Hölle kommen. Und deswegen kämpfen wir. Deswegen tun wir alles, um Auswirkungen und Gründe für Sünde in unserem Leben auszurotten. Wir haben hier ein Problem. Jesus sagt, wenn du das tust, nämlich deine Hand abhacken und gegen die Sünde kämpfst, dann kommst du nicht in die Hölle. Moment, haben wir hier nicht ein kleines theologisches Problem? Kommen wir nicht, werden wir nicht vor der Hölle bewahrt dadurch, dass wir an Jesus glauben? Oder wie lösen wir dieses Problem? Ich denke, wir müssen zuallererst begreifen, was es mit diesem Thema auf sich hat. Die Hölle ist eine Realität. Über die Hölle spricht man heutzutage nicht mehr. Das will keiner hören. Und wenn ich mit Leuten spreche, sie schütteln den Kopf, sie lachen und sie denken sich, was ist denn das bitte? Aber ich möchte es von der Kanzel ganz klar verkündigen. Die Hölle ist eine Realität und die Hölle ist ein Ort, an dem Menschen hinkommen, die nicht an Jesus glauben. Und dieser Ort bedeutet ewige Qualen. Und die Bibel gebraucht dafür Bilder wie Finsternis und wie Feuer. Und wenn die Bibel ein Bild gebraucht für Feuer, dann meint sie genau das und noch etwas viel Schlimmeres. Die Hölle bedeutet, ewig zu brennen. Und dort kommen Menschen hin, die nicht an Jesus glauben. Und ich frage dich, wohin bist du unterwegs? Glaubst du an Jesus als den, der dich rettet? Glaubst du an Jesus als den, der dich vor der Hölle bewahrt? Ich lade dich ein, mach heute diese Frage fest. Wohin bist du unterwegs? Die Hölle ist ein Ort, an dem wir Menschen kommen können. Und Jesus gebraucht Bilder dafür. In Markus 9 zum Beispiel gebraucht er die gleiche Aussage wie hier in Matthäus 5. Aber dann am Ende geht es darum, dass es um die Hölle geht, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht verlöscht. Das war ein Bild dafür, dass es in der Hölle Qualen gibt, die nicht aufhören und die ewig sein werden. Und Jesus sagt weiter in Matthäus 10, Vers 28, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen, fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als auch Leib zu verderben vermag in der Hölle. Wir sollen uns vor diesem Gott fürchten, der so etwas tun kann. Und die Frage ist, was machen wir? Wir begreifen, die Hölle ist eine Realität. Dahin sind alle Menschen unterwegs. Aber Gott hat eine Lösung geschaffen, wie wir der Hölle entgehen können. Er sendet seinen Sohn Jesus Christus, der für unsere Schuld stirbt. Unsere Schuld, aufgrund dessen wir in die Hölle müssten. Und wenn wir das begreifen, den Horror der Hölle, die ewigen Qualen, die uns gedroht hätten. Und wenn wir begreifen, was Jesus für uns getan hat, dieser bestialische Mord an einem Kreuz, dann wissen wir, was für ein abgrundtiefer Horror die Sünde ist. Und ohne die Qualen der Hölle und ohne das Leid und das Opfer von Jesus und was er für uns getan hat, können wir nicht richtig mit Sünde in unserem Leben umgehen. Und wir werden leichtfertig damit umgehen und sagen, ach, ist doch nicht so schlimm. Und ach, hier kann man doch nochmal gucken und das tun. Aber wenn wir begreifen, was es Jesus gekostet hat, uns vor der Strafe der Sünde, nämlich der Hölle, zu bewahren, dann können wir einen ersten Schritt dahin gehen, wie können wir gegen Sünde kämpfen. Zu begreifen, Jesus, es hat dich das Leben gekostet. Meine Schuld. Und deswegen will ich nicht meine Augen überall hinstrecken. Deswegen will ich nicht in meinen Gedanken sexuelle Fantasien kultivieren. Das ist der Punkt. Und dann hier die Frage weiter, die bestehen bleibt. Ja, aber Jesus sagt doch, dass wir in die Hölle geworfen werden, wenn wir nicht gegen Sünde kämpfen. Und die Frage ist, wie lösen wir das auf? Ich denke, hier steht ganz klar, wenn du die Begierde in dir nicht bekämpfst, kommst du nicht in den Himmel. Das ist erstmal eine krasse Aussage. Aber ich denke, so wie John Piper es sagt, wir werden gerettet durch den Glauben. Daran halten wir fest und kein Werk rettet uns und bringt uns in den Himmel und bewahrt uns vor der Hölle. Aber der Glaube, der uns rettet, ist der Glaube, der gegen Sünde kämpft. Verstehen wir das? Rettender Glaube, der uns vor der Hölle rettet, ist ebenso ein Glaube, der gegen Sünde und Begierde kämpft. Und Menschen, die nicht kämpfen, sagt Jesus, die sind auf dem Weg in die Hölle. Warum? Weil Menschen, die nicht kämpfen, die haben noch gar nicht begriffen, worum es geht. Das ist, denke ich, der Punkt. Der Beweis für rettenden Glauben ist darin begründet, dass er gegen die Begierde kämpft. Und es geht darum, dass wir diesen Kampf aufnehmen. Und dass wir in diesem Kampf mutig und tapfer unterwegs sind. Und die Bibel gebraucht dafür heftige Begriffe. Sie gebraucht dafür den Begriff, dass wir töten sollen. Dass wir kämpfen sollen. Paulus sagt es in Kolosser 3 zum Beispiel. Wo habe ich den? Den habe ich nicht hier. Paulus sagt es in Kolosser 3. So tötet nun die Glieder, die auf Erden sind. Als da sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst. Um solche Dinge willen, sage ich euch, der Zorn Gottes kommt darüber. Tötet die Glieder. Und an anderer Stelle sagt Paulus ebenso, Menschen, die unzüchtig sind, Menschen, die Sünde der Unzucht und der Unreinheit und der Ausschweifung in ihrem Leben dulden. Wisst ihr, was mit diesen Menschen ist? Die werden das Reich Gottes nicht erben. Was heißt das? Ich glaube, Christen dulden keine Sünde in ihrem Leben, sondern sie kämpfen dagegen. Und deswegen habe ich hier nochmal ein gutes Zitat, das uns einlädt, zu begreifen, es geht hier um Himmel und Hölle. Die einzige Möglichkeit, sagt Ed Welch in einem Artikel, die einzige mögliche Einstellung gegen ein Verlangen, das außer Kontrolle geraten ist, ist eine absolute Kriegserklärung. Der Krieg hat etwas an sich, das die Sinne schärft. Man hört einen Zweig zerbrechen oder das Rascheln von Blättern und schon ist man in Angriffsstimmung. Jemand hustet und man ist bereit abzudrücken. Selbst nach Tagen mit wenig oder keinem Schlaf hält uns der Krieg wachsam. Sei radikal im Kampf gegen die Sünde. Dulde die Sünde nicht in deinem Leben, sondern kämpfe und versuche das, was in dir ist. Und das ist nicht nur sexuelle Begierde, die, denke ich, hier jetzt das Thema ist. Sondern es ist jede Lust, jedes Verlangen nach Anerkennung und nach Ruhm und nach Geld und nach Genuss. Alles ist damit hineingenommen. Und Jesus sagt, kämpf, kämpf dagegen. Die Frage ist, wie machen wir das? Paulus sagt es hier in einer eindrücklichen Weise. Er sagt in Römer 8, fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott. Menschen, die fleischlich sind, die gehören nicht zu Gott. Und hier sagt er, aber den Christen, wenn ihr nach dem Fleisch lebt, müsst ihr sterben. Das, was Jesus sagt, wenn du nicht deine Glieder und gegen die Sünde kämpfst, wirst du in die Hölle geworfen. Wenn ihr aber durch den Geist die sündigen Taten des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Geschwister, das ist das Mittel, durch das wir Sünde in unserem Leben bekämpfen. Durch den Geist. Wir brauchen nicht selber uns irgendwelche Regeln aufsetzen und meinen, durch unsere eigene Anstrengung werden wir jetzt das oder das Problem bekämpfen und hinter uns bringen. Es geht nur durch die Mittel, die Gott uns gegeben hat. Nämlich die Mittel zum Beispiel vom Gebet. Es ist die Aktivität, die uns zuallererst dahin bringt, Sünde in unserem Leben zu bekämpfen. In der Gegenwart Gottes, mit ihm im Gespräch, können wir den Kampf mit der Sünde aufnehmen. Ein anderer Punkt ist der vom Wort Gottes, nämlich, was ist die Waffe des Geistes? Und davon schreibt Paulus in Galater, in Epheser 6, in aller Klarheit, und nehmt das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Das ist unsere Waffe im Kampf gegen Sünde, dieses Wort. Und die Frage ist, in welcher Hinsicht? In diesem Wort finden wir Verheißungen Gottes, Versprechungen und Dinge, die er uns sagt, die uns begreiflich machen, dass die Sünde, die gerade in mir hochkommt und die in mir ein Begierde weckt und die mir etwas verspricht, da sagt mir Gottes Wort, dass die Versprechen Gottes viel, viel wertvoller sind als die kurzen Verlockungen der Sünde. Ich denke, wir müssen durch das Wort Gottes begreifen, wir können zufrieden sein in Gott, viel mehr als in der kurzfristigen Versprechungen der Sünde und der Begierde, die in uns hochkommt. Ich möchte noch mal was lesen in Bezug auf dieses Wort Gottes. Das Wort Gottes schneidet messerscharf durch die Verwirrungen und die Halbwahrheiten, die unsere Sünde hervorbringt. Es enthüllt unsere verkehrten Begierden, es rüttelt an unserer Lethargie, es korrigiert unser selbstsüchtiges Denken, es demaskiert den Verrat der Sünde, es weist uns auf Gottes Güte und Treue hin, wenn wir versucht sind, sie zu vergessen, es schult unser Gewissen, es bekämpft die falschen Versprechungen der Lust mit Gottes wahren Zusagen. Hier in diesem Wort haben wir Zusagen, die haltbar sind, die bleibend sind. Freude, die Gott uns verspricht, wenn wir bei ihm sind, wenn wir mit ihm leben. Viel tiefer gehende Freude als die kurzfristige Freude der Versuchung, die uns gerade erreicht. Und deswegen lasst uns Kämpfer sein. Lasst uns Menschen und Christen sein, die das Wort nehmen und mit dem Wort den Kampf gegen die Sünde aufnehmen. Die Frage ist, wo ist in deinem Leben die Sünde, die du im Bild gesprochen abhacken musst? Gegen welche Begierde, gegen welche Sünde, gegen welche Lust musst du kämpfen in der nächsten Woche? Wo hast du vielleicht schon lange den Kampf aufgegeben? Du hast dich zufrieden gegeben damit und du lebst damit. Wo musst du neu anfangen zu kämpfen? Das kann nur Gott dir sagen. Er nur kennt dein Herz. Aber Gott möchte mehr als dein äußerliches Christenleben, sondern Gott möchte dein Herz und er möchte, dass du die Mittel nimmst und den Kampf gegen die Sünde kämpfst. Der Punkt, den Jesus dann noch ausführt und den wir jetzt auch noch behandeln wollen, ist die Frage nach der sexuellen Reinheit und wohin sie führt. Und Jesus spricht dann ein Thema an, das an Schärfe oder auch an Emotionalität kaum zu überbieten ist. Es ist das Thema von Scheidung und Ehebruch und Wiederheirat und diese Dinge. Und ich rede da nicht leichtfertig drüber, das sage ich euch ehrlich. Und wenn ich da jetzt auch ein paar Gedanken zu weitergebe, dann will ich ganz deutlich anerkennen, dass dieses Thema nicht einfach in Schema F reinzupressen ist und zu sagen, so, hier ist das, was Jesus sagt und damit leb. Scheidung und Wiederheirat, Ehebruch in einer Ehe, ein Partner, der verlassen ist, das bedeutet unendlichen Schmerz. Und auch in dieser Gemeinde und hier sitzen Leute, die empfinden diesen Schmerz und haben ihn schon empfunden. Und deswegen müssen wir dieses Thema mit aller Vorsicht anpacken und müssen nicht meinen, hier ist das Wort und es spricht klar, sondern müssen in aller Zerbrochenheit hingehen. Was sagt Jesus? Es ist aber gesagt, wer seine Frau entlassen will, gebe ihr einen Scheidebrief. Und dann sagt er weiter, ich aber sage euch, jeder, der seine Frau entlassen wird, außer aufgrund von Hurerei, macht, dass mit ihr Ehebruch begangen wird. Und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Jesus bezieht sich wieder auf die Überlieferung der Pharisäer und Schriftgelehrten. Mose hat einen Scheidebrief gegeben. Und wir haben in diesem Text eine schwierige Aussage. Denn Jesus sagt, es ist nicht gestattet, sich zu scheiden. Und Matthäus hat hier eine sogenannte Ausnahmeklausel, es sei denn aufgrund von Hurerei oder andere Übersetzungen haben, außer aus Ehebruchgründen. Ja. Markus und Lukas haben diese Ausnahmeklausel nicht. Bei ihnen steht einfach, jeder, der eine Frau entlassen wird und eine entlassen heiratet, begeht Ehebruch. Und da gibt es nicht diese Ausnahmeklausel. Matthäus hat sie hier in Matthäus 5 und auch in Matthäus 19 finden wir diese Ausnahmeklausel. Es gibt einen großen Streit darüber, was bedeutet diese Ausnahmeklausel. Die einen sagen, das ist hinzugefügt worden, das denke ich aber nicht, dass das der ernstzunehmende Konsens ist. Andere sagen, diese Ausnahmeklausel, es sei denn wegen Ehebruch, bezieht sich auf Ehebruch vor der Hochzeit, in der Verlobungszeit. Zum Beispiel die Maria, die mit Jesus schwanger war, die war schuldig des Ehebruchs nach dieser Erklärung. Und Josef hätte sich von ihr scheiden können. Im Alten Testament oder in der Zeit der Juden war es gang und gäbe, dass schon mit der Verlobung die Ehe begann. Aber der Ehebruch, der vermeintliche von Maria, wäre ein Grund gewesen, die Ehe zu scheiden. Die anderen sagen, nein, die Ausnahmeklausel bedeutet das, was sie bedeutet. Aber um das näher zu erklären, sollten wir mal in Matthäus 19 hineingehen und dort kriegen wir einen Einblick in ein Gespräch, was Jesus mit den Pharisäern hatte. Und das hilft uns, auch Matthäus 5 besser zu verstehen. Es gab nämlich damals in der Zeit Jesu zwei verschiedene rabbinische Schulen. Einmal die Schule von Rabbi Hillel und dann die Schule von Rabbi Shammai. Rabbi Hillel hatte eher die lockere Sicht, die Sicht, dass man sich aus jedem Grund von seiner Frau scheiden lassen konnte. Rabbi Shammai war eher eng in seiner Sicht und die Schule vom Rabbi Shammai. Und sie haben gesagt, nein, unter bestimmten Gründen, wenn etwas Anstößiges gefunden wurde. Aber hier haben wir mal einen kleinen Einblick in ein Gespräch. Dort nämlich kommen die Pharisäer, die wahrscheinlich aus der Schule von Rabbi Hillel kommen, eher eine lockere Sicht. Und sie sagen, ist es einem Mann erlaubt, aus jeder beliebigen Ursache seine Frau zu entlassen? Das war ihre Meinung. Und sie wollten jetzt von Jesus hören, ey Jesus, was meinst du zu Rabbi Hillel und seiner Meinung? Und das ist das Interessante, was macht Jesus jetzt? Gibt er eine Antwort? Nein, Jesus geht auf etwas völlig anderes ein und sagt, Leute, ich möchte nicht mit euch über Gründe für Scheidung reden. Ich möchte mit euch zuallererst über die Institution Ehe reden, die Gott eingesetzt hat. Und dann geht er mit ihnen zu dem Anfang von Mose und sagt ihnen dort, habt ihr nicht gelesen? Gott hat die Ehe eingesetzt. Die Ehe ist ein Bund zwischen Mann und Frau und deswegen soll der Mensch die Ehe nicht scheiden. Das ist erstmal Gottes Antwort auf diese Frage der Pharisäer. Jesus, was für Gründe gibt es zur Scheidung? Und dann lesen wir dann weiter. Und sie sagten zu ihm, warum hat denn Mose geboten, einen Scheidebrief zu geben und zu entlassen? Also sie lassen nicht locker. Mose hat ja geschrieben in 1. Mose über die Institution und die Einsetzung der Ehe und den festen Bund. Und jetzt wollen sie, hinterlistig wie sie sind, Jesus herausfordern. So, hey, Jesus, Mose selber hat doch geboten, einen Scheidebrief zu geben. Aber der Punkt ist, das hat Moses gar nicht getan. Moses hat es nicht getan. Wir werden mal reinschauen in 5. Mose 24. Dort nämlich finden wir einen ganzen Text über irgendwelche Bedingungen, die gegeben sein müssen, damit Folgendes geschieht. Und zwar, wenn ein Mann eine Frau annimmt und sie heiratet und es geschieht, dass sie keine Gunst in seinen Augen findet, weil etwas Anstößiges an ihr gefunden hat und ihr einen Scheidebrief geschrieben. Verstehen wir? Moses gebietet es nicht hier. Moses bezieht sich auf einen Fall, der schon da ist. Und das ist der Punkt. Hier geht es nicht um ein Gebot, dass man einen Scheidebrief geben soll, sondern Moses beschreibt etwas und schreibt dann über Bedingungen. Und wenn sie, und wenn sie, und wenn sie. Und das einzige Gebot, was hier ist, ist, wenn eine Frau einen Scheidebrief bekommen hat, darf sie nicht wieder zu ihrem alten Mann zurückgehen. Das ist das einzige Gebot hier, was hier beschrieben ist, nämlich hier am Ende, also diese Frau hat den Scheidebrief bekommen und sie hat dann wieder geheiratet, das war gang und gäbe, nach einer Scheidung wieder zu heiraten, weil Frauen mussten versorgt werden. Und sie hat dann wieder geheiratet. Und wenn der andere Mann stirbt, der sie sich zur Frau genommen hat, dann kann ihr erster Mann, der sie entlassen hat, sie nicht wieder nehmen. Das ist das einzige Gebot oder Verbot, das hier drin enthalten ist. Eine Frau wird geschieden, heiratet einen anderen, der andere stirbt und der Mann, der ihr zuerst geschieden hat, darf sie nicht wieder zurücknehmen. Und das ist der Punkt hier bei den Pharisäern, die mit Jesus hier sprechen. Es ist hier kein Gebot zur Scheidung. Sie argumentieren damit und Jesus sagt, pass auf, okay, Mose hat es zugelassen, hat es stattgegeben, dass die Möglichkeit, einen Scheidebrief zu geben, möglich ist. Warum? Wegen der Herzensherrlichkeit. Leute, ihr seid Menschen und deswegen hat Gott es so entschieden. Aber von Anfang an ist es nicht so gewesen, sagt Jesus dann auch in aller Klarheit hier. Mose hat wegen eurer Herzensherrlichkeit euch gestattet, eure Frauen zu entlassen. Von Anfang an aber ist es nicht so gewesen. Die Frage ist, was machen wir nun damit? Wir haben hier den Text aus Matthäus 5. Jeder, der seine Frau entlassen wird, außer aufgrund von Hurerei, macht, dass mit ihr Ehebruch begangen wird. Ja? Und hier haben wir dann diesen Ausnahmeklausel. Das Wort, das da gebraucht wird, ist das Wort Porneia. Es ist ein Wort, das für vielfältige sexuelle Übertritte gebraucht wurde. Porneia, daher kommt auch der Begriff von der Pornografie. Es geht also um Unzucht und Unreinheit und Hurerei, die irgendwie mit sexuellen Sünden zu tun hat. Und Jesus sagt hier, es ist möglich, aufgrund dessen die Ehe zu scheiden. Und aus keinem anderen Grund. Und was er dann noch sagt, und das ist das Interessante hier, wer eine Frau entlassen wird, aus irgendeinem Grund, das heißt, es gibt legitime Gründe, aber wer eine Frau entlassen wird, aus irgendeinem Grund, der macht, dass mit ihr Ehebruch begangen wird. Was bedeutet das? Es war ganz klar, wenn es Scheidung gab, dann haben die Partner wieder geheiratet. Ganz klar. Wenn diese Gründe aber nicht legitim waren, dann macht er, der Ehemann, dass er Ehebruch begangen wird. Und wenn jemand eine Entlassene heiratet, eine Frau, die geschieden wurde, und wo die Gründe nicht legitim waren, der begeht Ehebruch. Das ist hier der Punkt. Es war ganz normal, dass Scheidung in der damaligen Zeit zur Wiederheirat führte. Im Alten Testament war das nicht so. Da gab es Ehebruch. Was war die Folge? Todesstrafe. Der Partner, der die Ehe gebrochen hat, war nicht mehr da. Man konnte heiraten. Im Neuen Testament gab es die Todesstrafe auf Ehebruch nicht mehr. Aber die Ausleger sagen, dass man damals zu der Zeit dann davon ausging, dass es einfach so gehandhabt wäre, wie wenn der Partner nicht mehr da ist. Er ist in dem Sinne gesprochen tot. Und so spricht Jesus ja auch hier von der Möglichkeit, dass wieder geheiratet wurde, aus legitimen Gründen. Und die Frage ist jetzt, kann man denn dann auch wieder heiraten? Kann man wieder heiraten? Erlaubt die Bibel das? Also sie beschreibt es als eine gängige Praxis in der damaligen Zeit. Es gehörte dazu, Frauen, die geschieden wurden, die brauchten einen Mann, der sie versorgt. Und die Frage ist, was sagt Paulus dazu? Und er hat dazu noch etwas zu sagen, nämlich in 1. Korinther 7, Vers 15 gibt es einen weiteren Grund, sich scheiden zu lassen. Jesus spricht von Ehebruch, Hurerei, Porneia. Und hier spricht Paulus von einem anderen Grund, wenn der Ungläubige sich scheidet, so scheide er sich. Der Gläubige hat darauf keinen Einfluss, es ist ein legitimer Grund zur Scheidung, wenn der Ungläubige nicht mehr mit dem Gläubigen zusammen sein will, dann sagt Paulus, der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden. Die Frage ist, was bedeutet dieses Gebundensein? In 1. Korinther 7, Vers 39 schreibt Paulus dann von einem anderen Fall, eine Frau ist gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn aber der Mann entschlafen ist, so ist sie frei, sich zu verheiraten, an den sie will. Nur im Herrn muss es geschehen. Zugegeben, diese Begriffe, das Gebunden hier und das Gebunden hier sind unterschiedliche griechische Begriffe, aber man kann sie als gleichbedeutend verwenden. Und so ist die Frage weiterhin, bedeutet es, dass der Partner, der verlassen wurde, der gläubig ist, dadurch jetzt frei ist, sich wieder zu verheiraten, oder dass er einfach nur frei ist von diesem Ehebund? Das ist die Frage. Ich weiß, es gibt unterschiedliche Meinungen in Bezug auf diese Dinge. Ist Scheidung erlaubt oder nicht? Und wenn ja, ist Wiederheirat möglich? Es gibt also zwei Dinge. Scheidung und Wiederheirat möglich oder keine Scheidung, keine Wiederheirat. Es gibt auch hier in der Gemeinde unterschiedliche Meinungen und ich denke weiterhin, dass wir jeder seine Position haben sollte, aber wir sollten in aller Regel zuallererst nicht über Scheidung reden, sondern über die Ehe. Und wenn es vielleicht auch legitime Gründe gibt, dass es zum Ehebruch gekommen ist, dass es zu einem tiefen Riss in der Ehe gekommen ist, dann sollten wir immer zuerst den Weg zur Versöhnung und zur Heilung wählen und niemals gleich Ehebruch begangen, Scheidung, sondern Gott hat der Ehe zwischen Mann und Frau die Möglichkeit der Vergebung und der Heilung gegeben. Und keiner kann sich einfach davon freisprechen, meine Frau hat die Ehe gebrochen, ich scheide mich. Sondern Männer und Frauen haben die Verantwortung, den Weg der Vergebung und der Versöhnung zu wählen. Darum geht es in allererster Linie. Und wir sollten niemals, wenn Ehen auf dem Prüfstand stehen und in Gefahr stehen, über Scheidung reden, sondern über die Institution und die Heiligkeit der Ehe und über Versöhnung. Und wenn Versöhnung nicht möglich ist und wenn der unschuldige Partner, und ich glaube, es gibt manchmal Fälle, wo der eine keine Schuld hat, und wenn der unschuldige Partner dann von sich aus sagen kann, es besteht keine Möglichkeit mehr zur Versöhnung, der andere Partner ist weggelaufen und hat vielleicht sogar jemand anders geheiratet, dann, denke ich, ist Scheidung in Ordnung. Ob Scheidung dann, ob Wiederheirat möglich ist, das lasse ich jetzt einfach stehen. Lasst uns dieses Thema nicht leichtfertig behandeln, sondern in aller Sorgfalt und in aller Seelsorgerlichkeit wissen, dass es unendlich viel Schmerz bedeutet. Jesus legt die Heiligkeit der Ehe auf dem Herzen, aber Jesus weiß auch um die Menschlichkeit, in der es manchmal in der Ehe zugeht. Und so lasst mich jetzt zum Ende kommen. Jesus möchte, dass wir in unserem Herzen ein Leben führen, das nicht geprägt ist von schlechten Gedanken und von unzüchtigen Gedanken, sondern Jesus möchte Männer und Frauen in ihrem Herzen berühren und ihnen helfen, in Reinheit voreinander zu leben, die Heiligkeit der Ehe hochzuhalten. Und ich sage es nochmal, lasst es nicht zu, dass Sünde, welcher Art auch immer, euch daran hindert, ein Leben zu führen mit Gott, sondern kämpf gegen die Sünde. Kämpf und sei ein Sieger. Sei ein Mensch, der begriffen hat, es ist schon alles getan. Dein Sündenproblem ist schon gelöst. Du bist schon befreit von der Sünde. So lass dich nun nicht mehr unter das Joch der Sünde einspannen, sondern sei ein Kämpfer. Wir werden jetzt zum Ende einfach nochmal ein Pianostück hören, das uns hilft, auch diese Dinge zu verarbeiten. Philipp, könntest du mit uns anstimmen? Ich lade ein, dass wir einfach nochmal stille sind. Vielleicht hat Gott dir auch jetzt gezeigt, wo Sünde in deinem Leben dich zerstört und wo du kämpfen musst gegen Sünde. Sprich das mit Gott ab und lad ihn ein, dich zu reinigen und dich zu heiligen.
möchte noch mal beten. Jesus, danke dir, dass du uns vor der Hölle bewahrst. Und nicht der Kampf über die Sünde wird uns retten, sondern du bist unser Retter. Du hast schon alle unsere Sünden bezahlt. Jeden Gedanken, jede Begierde, jede Lust, die in unserem Herzen hochkommt, die hast du schon getragen. Und so bete ich, Herr, darum, dass wir dich erkennen als den, der gesiegt hat über die Sünde und der uns den Sieg schenken kann über die Sünde in unserem Leben. Jesus, du möchtest reine Ehen. Du möchtest Single-Männer und Frauen, die sich rein bewahren und nicht sich verschmutzen durch alle möglichen Fantasien. Und deswegen bitte ich, hilf du uns, dein Wort zu nehmen, die Versprechungen, die darin enthalten sind, zu gebrauchen, um zu wissen, dass du viel mehr anbietest als das, was die Sünde uns anbieten kann. Vater, und du kennst auch dieses schwierige seelsorgerliche Thema von Scheidung und Wiederheirat. Du siehst den Schmerz, der schon in diesem Raum ist, im Leben von vielen, die in diesen Fragen schon einiges durchgemacht haben. Und ich bete, dass du uns hilfst, den Frieden zu finden über der Frage, was möchtest du mit der Ehe tun? Was möchtest du in gescheiterten Ehen tun? Was möchtest du tun in Partnern, die sich scheiden lassen mussten, weil es nicht mehr ging? Ich bitte, Jesus, heile du verletzte Herzen und schenk du einen Neuanfang in unserem Leben. Amen.